Neue Oper Wien.
Willkommen zurück bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. In der letzten Folge, der ersten des Jahres 2026, haben wir uns auf eine Reise zu den Wurzeln der Neuen Oper Wien begeben. Zu ihrer Geschichte, ihrer Haltung und ihrer Energie. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben das neue Leitungsteam Anna Suschon und Alexander Keimbacher kennengelernt. Heute gehen wir gemeinsam mit den beiden einen Schritt weiter. Wir bleiben im Jahr 2026, aber wir verändern sozusagen die Perspektive. Vom Rückblick zum Ausblick. Von der Herkunft zu den Entscheidungen, von der Tradition zur Programmatik. Denn ein Opernjahr wie 2026 entsteht nicht zufällig. Es entsteht aus Gesprächen, aus Abwägungen, aus Mut und manchmal vielleicht auch aus Zweifel. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie entsteht ein Programm? Welche Fragen stellt man sich? Welche Türen öffnet man? Welche schließt man vielleicht? Und vor allem, was ist Inhalt dieses Programms? Liebe Anna, lieber Alexander, schön, dass ihr mich wieder bei euch willkommen heißt. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt in medias res gehen. Und bevor wir wirklich in die Tiefe gehen, ich habe letztes Mal schon ein bisschen gefragt, wann ihr eigentlich genau für 2026 angefangen habt zu planen. War das ein klarer Startpunkt oder eher ein langsames Zusammenfinden von Ideen?
Das war schon ein Prozess eher als ein klarer Standpunkt, denn wir wussten noch nicht, wie es wirklich mit der Subvention aussieht. Aber damit wir die Chance haben, irgendwas auf die Beine zu stellen, müssen wir rechtzeitig beginnen. Und das war eh schon viel zu spät. Also haben wir ungefähr im Frühjahr 25 über die mögliche Stücke geredet und mögliche Spielorte. Angefangen haben wir eigentlich mit Spielorten, weil das ist immer bei so einem Theater wie Neue Oper Wien ganz wichtiger Standpunkt. Wo dürfen wir oder können wir spielen?
Weil kein eigenes Haus vorhanden
ist. Richtig. Wann kann dann das sein und was kann das sein, was passt zu dem Raum hinein? Und der erste Gedanke war, die Idee war, die Oper ins Museum zu bringen. Und so haben wir uns ein paar Museen in Wien angeschaut. Wir sind hingegangen und haben uns vorgestellt, wie wäre es, wenn wir eine Oper im Wien-Museum spielen. Wo konnte man da überhaupt spielen? Im Foyer oder in der Cafeteria oder auf der Exposition? Da war es leider nicht möglich, weil sie so gebaut ist, dass da keine richtigen Sichtlinien gibt. Obwohl das Museum fantastisch ist. Und so sind wir auf den MAC gekommen, weil die haben diesen fantastischen Vortragsraum mit dem Seiteneingang. Das ist ein Raum, das sehr historisch beladen ist, weil es Holz getäfelt und alles mit Holz belegt, mit schönem Parkettboden und so einer wunderbaren steinernen breiten Treppe. Und wir haben gedacht, ja, das passt zu einem Stück, über die wir länger schon geredet haben. Das passt für die Geschichte, weil es ist eine A Cappella-Oper und Akustik in einem holzbetäfelten Saal fantastisch dafür passen würde. 6 Leute ohne Orchester, kein Problem und gute Hörbarkeit. Und auch die Atmosphäre, eben dieses Alte, dieses Hölzerne, diese feste Strukturen, das so sehr an der Jahrhundertwende 1920 erinnert, das passt genau für das Stück hinein. Und in dem Fall war sozusagen der Raum, die Idee Oper im Museum war der Auslöser und der Raum war Auslöser für das Stück. Und bei der zweiten Produktion war es ein bisschen umgekehrt, weil mit dem Stück, das wir als zweite Produktion spielen, haben wir schon ein bisschen länger geliebäugelt. Das wollte sogar noch Walter Kubera auf dem Programm setzen. Wir haben vor 2,5, 3 Jahren darüber gesprochen und haben uns aus unterschiedlichen Gründen dagegen entschieden und haben dann andere Werke gespielt. Das Stück ist mir aber in Erinnerung festgeblieben und als ich die Situation mit Budget für 26 gesehen habe, war das für mich klar, dieses Stück passt jetzt da hinein und sie passt inhaltlich und dann haben wir dieses zweite Stück ausgewählt.
Ich höre raus, es gibt schon Überlegungen, aber ohne festes Haus sind es vor allem Eindrücke, die man sammeln muss.
Weiß ich nicht, ob Eindrücke es sind. Es ist auf jeden Fall, was ich sagen werde, ist ein bisschen konträr zu dem, was Anna gesagt hat, weil wir im Prinzip so getaktet sind. Sie denkt immer von ihrem Kopf aus und ich denke immer aus meinem Bauch heraus. Und da versuchen wir am ersten eine Symbiose zu finden. Ich habe immer eine Vision zuerst und überlege mir erst viel später, wie dann die Umsetzung funktioniert. Und Jana kommt immer von der anderen Seite, aber du musst doch schauen, wir haben das und wir haben das und dann wird das Ganze erst in Kategorien eingeteilt. Und so ist es eigentlich eine ideale Ergänzung.
Deshalb wundert man sich vielleicht, warum du der kaufmännische Leiter bist und nicht der künstlerische Leiterin.
Da hast du vollkommen recht, ja. Aber einfach nur, weil ich gerne mit Zahlen am Computer herumjongliere und du lieber die Klaviertasten betätigst.
Ich durfte ja schon relativ früh einen Blick in euer Konzept werfen und ich bin ja natürlich eine aufmerksame Leserin. Als allererstes darf ich kurz zitieren. Ihr schreibt, die neue Oper Wien legt für 2026 ein Programm vor, das durch systematisches Freilegen von Schichten menschlichen Denkens, Fühlens und Wollens ein konstruktives Verständnis für gesellschaftspolitische Veränderungen anbietet. Das ist gar nicht so leicht zu verstehen, finde ich. Also da merkt man, ihr habt euch viele Gedanken gemacht und das wirklich sehr komprimiert zusammengepresst. Und dieses Schichtenfreilegen fand ich sehr interessant, dieses Entblättern und dieser Gedanke Schichtenfreilegen. Und wenn wir bei der Planung bleiben, war der von Anfang an da oder seid ihr erst später darauf gekommen?
Also auf Schichten an sich und Geschichte und das Geschichtete sind wir eigentlich erst im Laufe des ganzen Prozesses drauf gekommen. Aber was für uns immer klar war, ist eigentlich dieser Findungsprozess, weil wenn man sich genau beobachtet, wie etwas vonstatten geht, wie man zu etwas kommt, wie man zu einem Entschluss kommt, wie man zu einer Entscheidung kommt, dann ist es gewisse Prozesse, die das menschliche Denken und das Fühlen und das Wollen durchlaufen. Und das Entscheidende ist dabei gewesen für mich, dass ich immer irgendwelche Anknüpfungspunkte aus der Philosophie finde, die sich gut vernetzen lassen und verknüpfen lassen mit dem, was ich eigentlich vorhabe. Das ist vielleicht, glaube sogar, das ist meiner Vergangenheit geschuldet, weil ich war ja, wie vielleicht eben mancher weiß, ich war ja mal Waldorflehrer und da war dieses ganzheitliche Herangehen an das Menschenwesen mit Denken, Fühlen und Wollen ein Bestandteil meines Weltbildes. Und auf Schichten bin ich dann deshalb auch gestoßen, weil mir dieser französische Philosoph, der Gilles Deleuze, gemeinsam mit dem Félix Guattari darüber in den Plateaus geschrieben hat und er hat dieses rhizomische Modell vorgestellt. Und das hat mich einfach zutiefst bewegt, weil es war das erste Mal, wo ich meine Gedanken, die sonst eigentlich relativ wild und eigentlich nicht so strukturiert durch mich hindurchrasen, ich konnte sie irgendwie in ein Konzept, in ein intellektuelles Konzept hineinpressen und sie fassen und dadurch strukturierter machen, um zu Ergebnissen zu kommen. Weil eigentlich ist immer die Anna die ich denke, wild herum und die Anna bringt mich dann immer wieder auf den Punkt herunter, wohin das Ganze eigentlich sein soll und was man dann achten muss. Ja, und das hat mich fasziniert und deshalb auch die Schichten, weil etwas freilegen, es geht wie dem Küstenwanderer, der hinter der nächsten Biegung immer wieder neue Vorgebirge sich auftun, die er dann sieht. Oder ich habe auch als Kind immer geliebt, wenn man so moosige Steine sich anschaut und du siehst, der Stein ist vielleicht, der passt in deine Hand hinein, aber wenn du den Stein genauer anschaust, du siehst dort die Moose, die Flechten, dann hat das so kleine Vertiefungen, vielleicht sogar so kleine Einschlüsse, die er drinnen hat. Und ich habe mich immer vorgestellt, wenn ich ganz klein wäre, dann wäre das mein Planet, dann wäre das meine Welt. Und ich könnte dort herumwandern und ich würde dort, dieser ganz kleine Sandkügelchen wäre aber dann schon ein gewaltiger Berg für mich. So denke ich mich in die Sachen hinein und so versuche ich, der Sache irgendwie auf den Grund zu gehen. Und indem ich dann immer drauf komme, es gibt ja gar keinen Grund, weil das ist eigentlich bodenlos. Und man glaubt immer nur so Halte zu finden, aber es sind einmal immer nur Scheinhalte, genauso wie Begriffe nur Scheinhalte sind. Und deshalb ist mir dieses Freilegen von Schichten so ein Anliegen, weil was will ich denn freilegen letztendlich? Das ist die große Frage.
Genau, das heißt, das Konzept ist Schichten Ich finde es total beeindruckend, was du sagst, weil ich nämlich lustigerweise auch die Assoziation habe, wenn ich Schichten habe und wenn ich etwas freilege, dass ich unter Umständen ja etwas auch irreversibel schädige vielleicht, verändere, genau.
Absolut, ja. Und das Spannende ist ja auch, wenn man Schichten wegräumt, muss man ja immer sich auch gewahr sein dessen, dass das, was ich wegtue, immer ich gleichzeitig auch wieder bedecke etwas anderes. Also indem ich Schichten eigentlich freilege, erschaffe ich neue Schichten auf der anderen Seite. Aber um für mich zumindest diese Antwort zu geben, was will ich letztendlich entdecken, ist das Menschenwesen. Und das ist das, was meine Grundvision überhaupt ist, warum ich überhaupt Opernsänger geworden bin oder warum mich Theater interessiert ist. Ich will ein Theater machen für Menschen, das in den Menschen immer etwas hervorruft. Ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, ob das schön ist oder ob es hässlich ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich will etwas Fundamentales im Menschenwesen bewegen, es lockern, es anzünden, es zum Nachdenken bringen, bewegen.
Das wäre, glaube ich, eine Frage, die ich eigentlich eher später vorgesehen hätte, aber ich frage sie trotzdem jetzt, weil sie, glaube ich, ganz gut passt, um nochmal auf das Zitat zurückzukommen aus eurer Einreichung: Freilegen von Schichten menschlichen Denkens, Fühlens und Wollens. Was ist denn so beispielsweise eine oberflächliche Schicht des Denkens, Fühlens und Wollens?
Wenn ein Mensch ins Theater geht, hat er vor Augen meistens ein Ziel. Bei manchen ist es, man will unterhalten werden. Bei den anderen, man will Adrenalinstoß. Bei den Dritten, man will weg vom Alltag und sich in eine andere Welt versetzen. Es ist egal, welches davon das ist, aber es ist immer eins.
Manchmal ist es auch einfach nur der Abo-Termin.
Genau, dass man sich unvernünftigerweise am Anfang des Jahres gekauft hat und nicht gewusst hat, wie müde man an dem Tag am Abend sein wird. Trotzdem, man geht ins Theater und Theaterraum, es ist ein Raum, der uns ermöglicht, in uns tiefer hineinzuschauen. Es ist ein Raum, der ein Spiegelraum ist, der Spiegelung unserer Hoffnungen, Ängste, unsere Gesellschaft, unsere Probleme, politische Probleme, unsere Umweltprobleme, auch Spiegel unseres Glücks oder unserer guten Laune. Und es ist ein Ort, das auf jeden Fall sich von dem alltäglichen Kontinuum ganz stark unterscheidet. Und allein, dass man sich in diesen Raum hin begibt, glaube ich, verändert Denken, Fühlen, Wollen, vermischt es auf neue Art und Weise und es entsteht ein neues Cocktail. Es hängt immer davon ab, mit welcher Intention man hineingeht natürlich. Und manchmal gelingt es eben nicht und man kommt nur mit sauren Magen raus und ist absolut unzufrieden und manchmal hat es einen nicht berührt und man geht genauso raus, wie man hineingegangen ist. Und das ist für mich das Schlimmste. Also lieber ein saures oder bitteres Cocktail als diese lauwarme, ich war da, ich war nicht da, alles gleich.
Was ich noch gerne dazu sagen würde, ist, die meisten Menschen, die ins Theater gehen, die haben Bilder im Kopf oder sie haben gewisse Erwartungen. Und am liebsten würde ich immer jedem die Hand schütteln, bevor sie reingehen und sagen, bitte machen Sie sich kein Bildnis, haben Sie keine Hoffnungen, haben Sie keine Erwartungen. Lassen Sie das auf sich zukommen.
Lasciate ogni speranza.
Ja, zum Beispiel. Denn wir Menschen, also vor allem die erwachsenen Menschen, wir glauben, vieles zu wissen. Und natürlich wissen wir auch viel. Also das Wissen der Welt ist ja exponentiell angestiegen und ist ja wirklich phänomenal, was die Menschheit alles hervorgebracht hat. Aber, und da komme ich wieder auf diese Dreiteilung von Denken, Fühlen und Wollen zu sprechen, was mir so wichtig ist, ist, dass die Menschen begreifen, dass sie glauben zu wissen, die Lösungen für Probleme zu haben, aber sie wissen zwar, wie man Eheprobleme löst oder wie man Klimakatastrophen und andere Probleme wie Kriege und Hungersnöte auf dieser Welt begegnet. Sie wissen es, aber sie können es nicht ändern, weil ihnen das Werkzeug des Tuns fehlt, abhanden gekommen ist. Und das ist, ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich so weit ausholen darf, aber das ist eigentlich einer meiner Grundanliegen immer gewesen. In den Kindern siehst du das Wesen, hat Max Reinhardt schon in seiner Rede an den Schauspieler so schön gesagt, sieht man das Wesen des Schauspielers am reinsten wieder. Sie können sich verwandeln, sie können das Sofa zu einem Flugzeug umgestalten. Aber fragst du ein Kind, wie die chemische Formel für Wasser lautet, H2O, oder wie unsere Atmosphäre chemisch zusammengesetzt ist, oder wann Napoleon gelebt hat, oder etc. etc. Das werden Kinder nicht wissen. Aber wenn man sie zum Beispiel fragt, heute wird es eh schon wieder schwer durch unsere Reizüberflutung und durch das Smartphone und Internet, aber damals, wo ich noch selbst Kind war, wir haben gesungen, wir haben getanzt, das ist ein bisschen abhanden gekommen. Aber trotzdem liegt den Kindern das Spielen. Und wir haben selber 3 Kinder, man konnte das immer beobachten, wie sie allein mit Bauklötzen dann und mit Dinosauriern gespielt haben und mit Lego sich etwas Eigenes zusammengebastelt haben. Sie können, aber sie wissen nichts. Und dann gehen sie durch die Pubertät hindurch und werden dann quasi zu diesen kleinen Erwachsenen geformt, die dann volljährig sind und die dann wählen dürfen. Und letztendlich können sie nicht mehr, aber sie glauben zu wissen. Und das ist ihnen abhanden gekommen. Und das Theater, dieser Raum, der soll bewirken, dass diese Verbindung, diese Emotion, das, was eigentlich abhanden verloren ist, dieses verbindende Glied, was das Denken und das Wollen letztendlich verbindet, das Fühlen, dass wir dort am meisten ansetzen. Und das ist so ein bisschen ein Wunschtraum. Ich weiß schon, dass man mit Theater jetzt nicht Berge versetzen kann. Aber es ist zumindest ein Versuch. Wir werden die Probleme der Welt nicht mit unserem Theater lösen, das ist mir schon klar. Aber man kann vielleicht so ein kleines Steinchen legen in jeden Menschen hinein, der dann hinausgeht und vielleicht ein bisschen einen anderen Drall, einen anderen Spin bekommen hat oder so.
Oder mehr über sich selbst weiß.
Ja, plötzlich. Weil wir müssen nicht bei uns selber anfangen.
Weil du, Alexander, vorhin gesagt hast, was sucht man denn, wenn man Schichten freilegt? Was ist denn eigentlich da drin, wenn ich dir so gerade zugehört habe, glaube ich, dass du durch das Freilegen von Schichten einfach unsere Fantasie anregen möchtest. Vielleicht ist ganz tief unten drin dann doch irgendwie die Fantasie und vielleicht auch der Mut, was du gerade gesagt hast, dass man wieder ein bisschen mehr auch die Welt mit Kinderaugen sehen könnte.
Erstens das und vor allem, dass man das findet, was man eigentlich das größte Geschenk ist, was man so als 2-3-Jähriger geschenkt bekommen hat, und zwar das Ich. Dass man sein eigenes Ich findet. Denn, und da halte ich es ein bisschen wie Georg Büchner, der hat das so wunderbar in seiner Leons und Lena den Valerio sagen lassen, ja, dann nehme ich noch eine Maske ab und nehme noch eine Maske ab und noch eine Maske. Bin das ich oder bin das ich? Wer bin ich letztendlich? Man hätte dieses Konzept auch Maskerade nennen können. Jedes, was ich ablege, ist ja ein Teil nicht nur von mir, aber es verhüllt doch gleichzeitig dessen, was meine wahre Persönlichkeit ausmacht. Und das freizulegen und das wachzukitzeln in den Menschen, hoffentlich gelingt uns das mit dem Programm, ja.
Ich glaube, ihr habt jetzt einen sehr guten Überblick darüber gegeben, was euch mit Schichten bewegt hat, was ihr damit bezwecken wollt. Ich glaube, Anna, du hast ja vorhin vorweggenommen, dass ein Stück namens Geschichte gespielt wird. Aber jetzt möchte ich natürlich auch von euch hören. Eure Pressekonferenz war am 24. Februar. Da habt ihr euer gesamtes Programm schon der Öffentlichkeit präsentiert. Aber jetzt wollen wir natürlich hier auch in diesem Podcast von euch wirklich konkret hören. Um welche Stücke geht es? Um wie viele Stücke geht es?
Wir haben 2 große Produktionen. Und eine davon, die erste davon, ist die A Cappella Oper Geschichte von Oskar Strasznoy. Die Musik von Oskar haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht schon letztes Jahr bei der Neuen Oper Wien miterleben dürfen, bei seinem Katschafass. Allerdings Geschichte ist ein ganz anderes Stück. Erstes einmal steht auf dem Titelblatt nicht Oper, sondern Operette, weil es auf den Text von Witold Gombrowicz namens Operetka basiert. Nichtsdestotrotz ist es eine Oper und keine Operette oder vielleicht so ein Mischding zwischen beiden. Es ist sehr Besonderes, weil kein Orchester vorkommt und kein Dirigent auch. Das ist ein Ensemblestück für 6 Sänger, Sopran, Alt, Countertenor, Tenor, Bariton und Bass, die eine ganze Schichtenwelt darstellen und sogar mehr Schichtenwelten. Dieses Stück, die ist sehr avantgardistisch einerseits, weil beinhaltet auch Sprechen und Schreien und Winseln und Stöhnen. Andererseits auch sehr jazzig, weil die Musik von Oscar immer sehr jazzig ist. Und dritterseits hat es auch tollen Tiefgang und besonders rührende, melancholische Stellen. Es geht um ein Menschwerden. Der Text von Witold Gombrowicz ist autobiografisch an vielen Stellen, aber es ist so eine ironische Betrachtung der eigenen Autobiografie. Es wird sehr viel über seine Familie erzählt, so wie er die Familie sieht und so wie die Welt auf ihn einwirkt. Und er redet über sich als über einen, der nicht gerade zurechtkommt mit festen Strukturen, und er ist immer anderes, als man ihn sehen will. Und deshalb hat er Probleme. Deshalb kann er zum Beispiel keine Reifeprüfung ablegen, sondern muss dann direkt zur Unreifeprüfung delegiert werden. Und irgendwann sieht er plötzlich die historische Parallele zwischen seiner Familie und die historischen Figuren. Und so wird sein Vater zum Kaiser und die Mutter zu Zarin und die Brüder zu deutschen Kriegsministern. Und er träumt sich selbst als der Mörder von Kronprinzen Ferdinand und so weiter und so fort. Also es sind sehr viele Schichten in diesem Stück. Das ist sehr interessant. Auch der Umgang mit der Sprache und auch die Bildhaftigkeit dieser Musik. Also es gibt ein Tennisspiel, der tatsächlich vokal dargestellt wird.
Wir werden natürlich in der betreffenden Podcast-Folge darauf zurückkommen und Schicht für Schicht die Geschichte auseinandernehmen. Aber wenn ich dich ganz kurz fragen darf, wie funktioniert eine Oper ohne Orchester?
Rein technisch gesagt, eine Oper ohne Orchester ist keine Oper. Deshalb schreibt er vielleicht auch Operette drauf. Obwohl, eine Operette ohne Orchester kann ich mir nicht vorstellen. Nein, aber da kämen wir jetzt zu einer langen philosophischen Diskussion, was macht tatsächlich eine Oper aus? Und ich glaube, das wollen wir jetzt nicht. Wir verschieben diese Diskussion auch ein anderes Mal. Ich glaube ganz fest, dass das eine Oper und Operette ist. Operette vielleicht, weil sie wirklich sehr lustig ist. Oper, weil sie wirklich ganz tiefe Emotionen in einem ruft und einen ganz weit weg von der Realität führt. Und jetzt genug über dieses Stück.
Das zweite Stück ist von Liza Lim und heißt Tree of Codes. Du kannst dann über die ganze Entstehung etwas sagen. Was ich gerne sagen würde dazu, ist einfach, es reicht sich zur Geschichte da die Hand. Du hast schon gesagt, er träumt sich hinein, dass die Mutter die Zarin wird, der andere wird der Kaiser. Und es verschwimmen die Zeiten, die Zeitschichten auch. Zeit löst sich auf. Und das ist eigentlich eines der Hauptthemen in diesem Stück von Liza Lim, Tree of Codes, wo man dieses rhizomische Denken, dass du von jedem Punkt aus neue Fäden ziehen kannst und beginnen kannst, neu anfangen kannst, dass du quasi zu einem Urzustand zurückkehrst, wo alles vorhanden ist, wo alles in sich die Möglichkeit beinhaltet, neu aufzubrechen, eine neue Welt sich zu erschaffen. Und das ist dieses Großartige, was in Liza Lim in Tree of Codes so wunderbar dargestellt wird.
Dazu muss man sagen, dass diese Oper Tree of Codes basiert auf dem Buch von Jonathan Safran Foer. Dieses Buch ist an sich schon ein Kunstobjekt, weil der Mr. Foer hat es nicht selbst geschrieben, sondern er hat es aus einem anderen Buch ausgeschnitten. Aus Bruno Schulzes Street of Crocodiles. So ist der Tree of Codes daraus geblieben. Und wenn man dieses Buch in der Hand hält und aufschlägt, sieht man diese ausgeschnittenen Seiten, und da sieht man gleich durch mehrere Seiten durch. Das heißt, es gibt vielerlei Arten, dieses Buch zu lesen. Man kann jede Seite anheben und die Wörterreihenfolge, so wie der Föhr sie gesehen hat, hintereinander lesen. Man kann aber die Seite auch angelehnt lassen und sieht dann durch die andere geschnittenen Seiten diese Nebenschichten. Und das ergibt manchmal gar keinen Sinn, und manchmal entsteht absolut ein neuer und lustiger oder philosophischer oder poetischer Inhalt. Liza Lim hat auch das sich als Inspiration genommen und sie hat Cut Out in Time Opera geschrieben, wo die Zeiten sich auflösen, wo kein Gestern und kein Morgen gibt, sondern nur Ist-Zustand, der beinhaltet alle Möglichkeiten gleichzeitig. Alle Varianten des Daseins. Da gibt es zum Beispiel Vögel mit 18 Flügeln oder 1000 Füßler mit nur 2 Beinchen. Da gibt es Vater und Sohn, die nicht Vater und Sohn sind. Da gibt es Vögel, die Menschensprache sprechen und die Menschen, die wie Vögel zwitschern. Ein Wesen spricht für das andere, so wie bei Bauchrednern. Es löst sich alles auf und gleichzeitig, es ist alles da. Es ist so wie eine Ursuppe, aus der das Leben entstanden ist. Als Idee finde ich das grandios. Das Buch ist natürlich auch große Inspiration zum Thema Schichten.
Vielleicht auch fürs Bühnenbild?
Bühnenbild, so viel darf ich verraten. Papier wird schon eine große Rolle spielen. Mehr darf ich noch nicht verraten. Und das ist die Philosophie des Stücks. Musik ist auch sehr experimentell. Instrumente sind auch ein bisschen aus dieser Ursuppe entstanden. Und diese Produktion Tree of Codes ist auch eine Kooperation mit Klangforum Wien. Neuer Oper Wien hat schon mal mit Klangforum in einer gemeinsamen Produktion, in zwei gemeinsamen Produktionen gewirkt im Theater an der Wien. Und diesmal sind wir zum ersten Mal direkt verbunden, weil nämlich die Musiker in dieser Produktion auch szenisch involviert sind. Das heißt, es gibt keinen Orchestergraben und Bühne und Zuschauerraum, sondern die Musiker sind genauso ein Teil des Geschehens wie die beiden Sängersolisten und wie hoffentlich auch das Publikum.
Jetzt habt ihr erzählt von diesen zwei großen Produktionen. Jetzt möchte ich euch aber natürlich auch entlocken, wann jeweils Geschichte von Oskar Strassmeu und Tree of Codes von Liza Lim, wann die tatsächlich und wo genau Premiere haben.
Also Geschichte von Strassmeu hat Premiere am 16. September im MAC und Tree of Codes von Liza Lim im Reaktor am 31. Oktober. Das ist doch eine Kooperation mit Wien Modern. Ja, das wird sicher sehr spannend. Und ich hoffe, viele Leute kommen dorthin.
Wie ich höre, wird das sehr spannend, weil eine Oper ohne Orchester und dann eine Oper, wo die Musiker performative, darstellerische Aufgaben haben, stelle ich mir herausfordernd vor. Aber ich weiß, diese zwei großen Produktionen sind natürlich nicht das Einzige, was ihr plant. Ihr habt jetzt ein bisschen eine, ich möchte gar nicht sagen Pause, weil ich weiß, wie viel ihr arbeitet und wie viel ihr zu tun habt. Ihr habt jetzt ein bisschen Planungsphase am Anfang des Jahres, aber neben den zwei großen Produktionen plant ihr auch noch andere Sachen.
Wir haben ein neues Format aufgestellt, das heißt Hotspot Now oder NOW. Und das ist eine Mischform zwischen Musiktheater und Liederabend. Das Ziel ist es, die zeitgenössische Musik schneller und näher ans Publikum zu bringen, die vielleicht nicht die ganze Oper schaffen, weil diese Abende sind auch nicht lang, maximal eine Stunde, Stunde fünf Minuten. Und die sind abwechslungsreich, das heißt, es wird nicht nur ein Stück gespielt, sondern mehrere Stücke, die sich abwechseln und es gibt Texte und es gibt szenisches Geschehen. Und von diesen Hotspots haben wir 3 Stück im Jahre 2026 und jeder von denen wird 4-mal gespielt in 4 unterschiedlichen Bezirken. Das erste Hotspot heißt Les Deux und es geht darum, dass die 2 Sängerinnen, Christine Reiner und Ellen Rose Kelly, das Recital for Cathy von Luciano Berio aufführen wollen. Sie kommen auf die Bühne und kein Orchester erscheint.
Oper ohne Orchester.
Oper ohne Orchester. Und da sind sie natürlich aber nicht zu sechst und nicht bewusst gedacht ohne Orchester, sondern stellen sie sich vor der tiefmenschlichen Frage, was mache ich jetzt hier? Warte ich, unterhalte ich das Publikum, unterhalte ich mich? Und sie begeben sich auf diese Reise zu Publikum und zu sich selbst und es erklingt dabei Musik von Luciano Berio, John Cage, Kurt Weill, die eigenen Kompositionen, Bearbeitungen von Händel und so weiter und so fort. Die Texte haben die Sängerinnen auch selbst geschrieben. Es ist unglaublich lustig, unglaublich rührend. Fast am Ende des Stücks erscheint dann doch eine Pianistin. Und zuerst wird sie fast getötet, weil sie zu spät kommt. Und dann darf sie doch ein Teil des Geschehens werden. Und es geht sich alles gut aus.
Also Les Deux wird gespielt im Mai. Das ist unsere erste Produktion. Am 20. Mai hat das Premiere in Hufnagel. Hufnagel, wenn Sie sich fragen, wo das ist, ja.
21. Bezirk.
Weil es war für uns ein großes Anliegen, um auch einen kulturpolitischen Aspekt beizusteuern, dass wir in Bezirke gehen, in Randbezirke auch gehen, um dort, wo die Hochkultur vielleicht nicht so zu Hause ist, kleine Samen in der Erde versenken, damit daraus vielleicht etwas Größeres wachsen kann. Das Hufnagel ist ein Veranstaltungszentrum, ein Gemeindezentrum.
Kulturkrätzel.
Ein Kulturkrätzel, genau. Dann spielen wir im Theater am Spittelberg, wir spielen im WUK und im Wien Dobona.
Am 21., 22. und 23. Mai.
Das heißt, erster Hotspot Les Deux. Anfang, zweite Maihälfte, Termine auf der Website unbedingt nachschauen.
Zweiter Hotspot, der kommt erst Ende September und Oktober. Und zwar, das ist ein Projekt, welches die Künstler erarbeitet haben zum skandalträchtigen, damals 1979 skandalträchtigen Club 2 Auftritt von Nina Hagen.
Es heißt Future is Now und das reflektiert über diesen Auftritt von Nina Hagen jetzt im 21. Jahrhundert. Der wunderbare Country-Tenor Johannes Wieners spielt Nina Hagen. Die Beatrice Ramos spielt Nina Hagens Freund, also es ist ein genderfluider Abend. Und der Martin Stratnik spielt den Moderator. Und Musik ist auch wieder ein wildes Gemisch, Shostakovich, Ives, Ligeti, Cage,
Schönberg,
Adele, Nina Hagen. Wunderbar gemacht, auch sehr rührend und sehr tief und auch sehr lustig. Und Future is Now hat Premiere am 29. September im Arnold Schönberg Center. Am 30. September wird es gespielt in F23.
Das ist Wir Fabrikentheater.
Und dann am 6. Oktober im Theater am Werk im 12. Bezirk und am 8. Oktober im Radiokulturhaus. Der dritte Hotspot ist von uns angedacht, eigentlich immer auch so zu bleiben, ist der Projekt der Jungen Oper Wien. Ist ein Musikvermittlungsprojekt. Und wir haben eine wunderbare Musiklehrerin, Theresa Hemedinger, die auch langjährige Mitglied des Wiener Kammerchores ist und hat oft bei der Neue Oper Wien mitgesungen. Auch in der letzten Produktion mit Walter Kubera in Eurydice war sie mit dabei auf der Bühne. Sie ist eine fantastische Musiklehrerin, eine wunderbare Ensembleleiterin und ihre Klasse aus der Berge-Pichelmeier-Gasse erarbeiten mit ihr in diesem Jahr ein Stück mit dem sehr umfassenden Titel Same New Story. Wir haben es so genannt, weil wir den Jugendlichen die Möglichkeit geben wollten, das Thema selbst zu wählen. Und sie schreiben selbst das Stück, sie wählen selbst die Musik aus. Theresa Hemedinger schreibt die A Cappella-Bearbeitungen und studiert das mit ihnen ein. Und wir wollen dieses Projekt zum ersten Mal wirklich groß öffentlich zeigen. Bis jetzt war Junge Oper Wien immer nur in kleinen Rahmen präsentiert. Und wir wollen, dass die Jugendlichen diesmal für ihre Arbeit, die sie ein ganzes Jahr, über ein Jahr leisten, weil sie haben eigentlich September 25 mit Beginn dieses Schuljahres angefangen und präsentieren werden sie es im November 26, dass sie genauso viel Aufmerksamkeit, Kritik und Lob bekommen für das, was sie tun. Es ist auch eine Musikvermittlerin am Wirken, Selima und sie macht ganz viele begleitende Programme und die Jugendlichen werden auch die Proben zu unserer A Cappella-Oper besuchen, um zu schauen, wie die professionellen Sänger mit so einem A Cappella-Stück umgehen, was da notwendig ist. Und sie wollen selbst auch Regie machen. Wir werden sehen, wie das sein wird.
Das heißt, eine Klasse aus der Pichelmeiergasse begleitet im Grunde genommen die Neue Oper Wien und nimmt sich die Neue Oper Wien als Vorbild, um dann größtmöglich ein Stück innerhalb eines Jahres selbst aus eigener Kraft und aus eigener Kreativität zu stemmen.
Richtig. Und diese Hotspots sind am 17. November im Akademischen Gymnasium, am 20. November in Pacho im 10. Bezirk, am 23. November in VHS Meidling und am 25. November in VHS Otterkring zu sehen.
Jetzt muss ich natürlich nochmal genauer nachfragen. Was musste denn jedes Stück so mitbringen, um für 2026 relevant zu sein für die Neue Oper Wien?
Poetische oder ehrliche Antwort?
Beides vielleicht.
Alexander, du bist für poetisch zuständig.
Der Grundgedanke war, etwas zu finden, was flexibel ist, was relativ leicht zu transportieren, sich transformieren lässt von einem Raum in den anderen, weil die Räume sind ja 12 unterschiedliche Bezirke, beinhalten 12 unterschiedliche Räume. Was mit einer feststehenden Oper wieder mit Geschichte, was geprobt ist und wo Licht und Ton alles eingestellt werden muss, das lässt sich nicht so leicht einfach auf einen anderen Platz verpflanzen, ja, überstellen. Und mir schwebte so vor, wie ich dann Anna erzählt habe, ich bin großer Star Wars Fan auch und ich sehe immer dieses große Mutterschiff. Und diese zwei großen Produktionen sind die zwei Mutterschiffe, die umkreist werden von so Sonden oder von kleineren Fregatten oder von, ich habe diese Star Wars Bilder einfach im Kopf gehabt, die dieses große Mutterschiff beleuchten auch von manchen Seiten, weil ja viele Themen, die wir in den Hotspots zeigen, auch immer ein Licht auf die großen Hauptproduktionen werfen.
Und ein Stück Ehrlichkeit auch noch dazu, wir müssten sehr auf unser Budget schauen, weil wir ja bei der Planung eben nicht wussten, wie viel Geld wir erhalten werden. Und so haben wir versucht, die Stücke einzusetzen, die eher kein großes Orchester und kein Chor beinhalten und nicht unbedingt 14 Solisten auf die Bühne stellen, weil das wäre undenkbar.
Also nicht undenkbar, aber es ist unbezahlbar.
Ja, das meine ich. Für diese Saison wäre es undenkbar, sowas zu produzieren, leider.
Das fand ich sehr schön übrigens bei eurer Pressekonferenz, als ihr einen kleinen Einblick gewährt habt, wie seit dem Publikwerden darüber, dass ihr die Neue Oper Wien übernehmt, wie euer Postfach überquillt vor lauter Anfragen von Komponistinnen und Komponisten.
Und Regisseurinnen und Sänger und Ausstatter und...
Und Alexander, ich glaube, du hast das so eindrucksvoll formuliert. Gebt uns das Geld und wir machen ein Programm, das so reichhaltig ist wie das von größeren Bühnen.
Ja, absolut, ja. Und es tut mir wirklich leid, weil zu vielen der, also vor allem der österreichischen Komponisten, die wir ja größtenteils alle persönlich kennen, besteht auch eine freundschaftliche Verbindung. Und wenn man weiß, dass da Menschen gesessen sind, oft jahrelang, die ihre Stücke geschrieben haben, die immer noch in der Schublade liegen, und es ist einfach, Interesse wäre da, aber es ist kein Geld da, diese Stücke auf die Bühne zu bringen, damit sich diese Stücke überhaupt erst einmal beweisen können, ob sie publikumstauglich sind, was sie für Kritiken einfahren, wie ihre szenische Umsetzung dann letztendlich aussieht. Das sind alles so spannende und interessante Sachen und das sollte eigentlich die Zeit beantworten und das Publikum. Aber wenn sie nie gespielt werden, dann bekommen sie diese Möglichkeit nie.
Jetzt habt ihr die erste große Planungsphase hinter euch und startet 2026 in die große Produktionsphase. Was habt ihr aus dieser Planungsphase gelernt?
Dass es schön wäre, alles noch viel früher planen zu können, damit man mehr Spielraum hat, damit man flexibler ist. Aber wenn das nicht gegeben ist, lernt man dann auch eben die Flexibilität anzuwenden an den Stellen, die vorher gar nicht flexibel waren. Und schauen, dass man dabei sich nicht Nacken bricht.
Also ich habe beschlossen, noch früher anzufangen, noch besser und durchdachter alles bis zum Schluss durchzuplanen, aber, und das kommt eben dazu, mit dem Wissen, dass es dann total anders wird. Aber wenn man diese Planungsphase nicht macht vorher, dann hat man die Flexibilität nicht so schnell umzusatteln oder einfach, wir wissen, und das ist auch so ein bisschen ein Leitsatz, alles ist im Fluss, alles ist in Bewegung und das Sicherste ist die Veränderung, heißt also dieser schöne Satz
einzig, selbst. Klar. Einzige Konstante auf der Welt ist die Veränderung selbst.
Ja, und mit dem können wir rechnen, dass sich das auf jeden Fall, das, was wir geplant haben für 2000, auch jetzt, wir sind ja voll, wir stecken mitten in der Planungsphase für 2027, ohne zu wissen, ob und wie es überhaupt weitergeht. Aber trotzdem, man muss sich heute Gedanken machen, damit man dann warm angezogen ist, wenn es dann wirklich passiert oder wenn es kommt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, damit könnte unsere zweite Folge der Klangreisen hier enden. Anna, Alexander, danke euch beiden herzlich für die akribische und genaue Beantwortung meiner vielleicht nicht immer ganz so angenehmen Fragen. Heute ging es eben um die Entscheidungen, um die Programmatik, um die Kunst auch des Kuratierens und darum, wie aus einer Idee eben ein gesamtes Jahr wird. In den nächsten Folgen widmen wir uns neben den Themen Kulturpolitik, Alexander, was du gerade schon angerissen hast, und den Menschen hinter der neuen Oper Wien, bald auch natürlich den Produktionen selbst, Geschichte von Oskar Strasznoy und Tree of Codes von Liza Lim, aber natürlich zuerst dem ersten Hotspot Les Deux. Neben Anna und Alexander werden da natürlich auch Stimmen aus den Produktionen zu hören sein. Bis dahin, auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.